NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. November 1869. Der Geburtstag des italienischen Königs Victor Emanuels III.
Seine Herrschaft beginnt mit einem Schuss. Victor Emanuel ist 30 Jahre alt, da wird sein Vater von einem Anarchisten erschossen.
Der zukünftige König ist gerade im Urlaub auf einer Yacht, aber er kehrt sofort zurück nach Hause. Seine erste Anordnung als neuer König von Italien, die Straßenlaternen auf dem Weg zwischen der königlichen Residenz und der Villa der Comtesse Litta müssen abgebaut werden.
Nicht etwa, weil sie dem Mörder den Weg beleuchtet hätten, nein. Die Comtesse Litta war die Geliebte von Humbert I. und untröstlich über sein gewaltsames Ende. Aber Victor Emanuel III. Hatte strengere Moralvorstellungen als sein Vater, sagt Alfredo Canavero, Historiker an der Universität Mailand.
Er hatte eine andere Mentalität als sein Vater, den man ruhig einen Bon Vivant nennen darf.
Das war's dann also mit der Belle Époque, mit Festgelagen, Bällen und Mätressen. Victor Emanuel III. Aus dem alten Adelsgeschlecht der Savoyer ist von einem anderen Schlag. Sparsam bis zum Geiz, militärisch, ein Soldat. Ein kleiner Soldat.
Er war 1,52 Meter groß. Die Mindestkörpergröße beim Militär war damals 1,55 Meter. Also hat man diese Grenze abgesenkt.
Sagt dieser ältere Bürger, der mit seiner Frau auf dem Corso Vittorio Emanuele in Mailand spazieren geht. Dem Piccolo Re, dem kleinen König Victor Emanuel, weint das Ehepaar keine Träne nach.
Nein, ich bin Republikaner, durch und durch.
Könige haben in Italien keine Tradition. Viel stärker verwurzelt im kollektiven Bewusstsein ist der Kirchenstaat und die Stadtstaaten, die das geistige und kulturelle Erblühen der Renaissance möglich machten. Aus den verschiedenen Landesteilen wurde erst 1861 das Königreich Italien. Und der erste König, Victor Emanuels Großvater, sprach als Herzog von Savoyen gar kein Italienisch, sondern Französisch und Piemonteser Dialekt. Die Savoyer, die bis dahin über Sardinien und Piemont geherrscht hatten, wurden in den übrigen Regionen des jungen Königreiches als fremde Herrscher empfunden.
Wir brauchen keine Monarchie mehr in Italien, vor allem keine Monarchen wie diese. Nein, danke.
Ihr Image hat sich seitdem nicht wesentlich verbessert. Aber erst einmal ist da der Pistolenschuss und der neue König, der sein Land im Griff haben will. Das ist alles andere als einfach. Die sozialen Konflikte zwischen Grundeigentümern und Bauern, zwischen Fabrikanten und Arbeitern brodeln gefährlich.
Die Industrialisierung spült in der Zeit Massen von Bauern in die Städte, zu den Fabriken, wo man Brot und Arbeit bekommt. Diese Entwicklung bringt den Sozialisten starken Zulauf, was die Liberalen an der Regierung sehr erschreckt.
Der Erste Weltkrieg schafft dann aber ganz andere Probleme. Italien tritt nach langen Debatten und gegen territoriale Versprechungen auf der Seite von Frankreich, England und Russland in den Krieg ein. Victor Emanuel, der Soldatenkönig, frohlockt.
Der König wollte intervenieren, weil er hoffte, sein Königreich so vergrößern zu können. Und weil es für ihn als Abkömmling aus dem Haus Savoyen mit seiner militärischen Tradition unvorstellbar war, neutral zu bleiben, wenn in ganz Europa das Feuer des Krieges wütet. Das Problem ist, dass er in dieser Phase an Bedeutung verliert. Victor Emanuel III. Besucht zwar häufig die Soldaten an der Front und hilft, die Moral hochzuhalten, aber die politischen Entscheidungen trifft die Regierung.
Also auch die Entscheidungen, die nach dem Krieg unter dem Schlagwort vom verstümmelten Sieg heftig kritisiert werden. werden. Italien gehört zwar zu den Siegern, ist aber am Ende seiner Kräfte. Das italienische Heer hat einen hohen Blutzoll im Ersten Weltkrieg bezahlt. Dafür erwarten die Italiener jetzt Entschädigungen.
Sie haben große Territorien erhalten, Veneto und vor allem auch Südtirol. Aber man hat sich viel mehr erhofft. Man hat sich die Gegenküste erhofft im Bereich von Slowenien, im Bereich von Kroatien, Dalmatien. Und deswegen kommt dieses Schlagwort vom verstümmelten Sieg auf. Seine Art Minderwertigkeitskomplex,
sagt der Politologe Thomas Schlemmer vom Institut für Zeitgeschichte in München.
Diejenigen, die vom Ausgang des Krieges mit der meisten enttäuscht gewesen sind und diejenigen, die von den nationalen Leidenschaften mit der meisten erfasst worden sind, war die Klasse der jungen Frontoffiziere. Die kamen jetzt zurück in ein zerrissenes Land, das zwar auf der Siegerseite stand, aber dann doch eigentlich sich doch als Verlierer fühlen musste. Und das ist eines der zentralen Reservoirs, aus dem die Faschisten ihre frühen militanten Anhänger schöpfen.
Nicht ernst zu nehmen, urteilen die zu diesem Zeitpunkt wesentlich besser organisierten Nationalisten rund um den Dichter und Abenteurer Gabriele D'Annunzio, der mit Werf die Massen aufpeitscht.
Wir wollen keine Wahrheit mehr. Gebt uns endlich einen Traum. Eher werden wir nicht ruhen.
D'Annunzio war es, der das Schlagwort vom verstümmelten Sieg prägte. Und D'Annunzio ist es, der jetzt mit einer spektakulären Aktion das Waffenstillstandsabkommen bricht. Am 12. September 1919 besetzt er mit Freischärlern und Teilen der regulären königlichen Armee die Hafenstadt Fiume, das heutige Rijeka. D'Annunzio nennt sich Kommandante und regiert diktatorisch. Die italienische Regierung wartet ab. Der König schaut zu. Er ist eine blasse Figur, unsicher und gehemmt in persönlichen Beziehungen. Zeitlebens leidet er unter seiner geringen Körpergröße. Das Abenteuer Fiume scheitert. Viele Anhänger D'Annunzios laufen nach dieser Niederlage zu Mussolini über und stärken die faschistischen Squadre d'Azione, Schlägertrupps.
Da kommen eben die Steigbügelhalter Mussolinis, die Fiancacciatori ins Spiel, die Großgrundbesitzer, Industrielle, auch bestimmte hohe Offiziere, die entweder die Augen zumachen, wenn die Stoßtrupps auftauchen, oder die auch ihre Arsenale öffnen, weil schließlich geht es eben gegen den gemeinsamen Feind. Es geht gegen die Linke, die man als Gefahr ansieht für das Königreich, für Italien.
In alle Richtungen abgesichert, greift Mussolini am 28. Oktober 1922 nach der Macht. 40.000 faschistische Schwarzhemden marschieren vor den Toren Roms auf. Ihr charismatischer Führer reist ihnen im Liegewagen der Eisenbahn hinterher.
Ma è una dimostrazione di forza di fronte alla quale il governo.
Das ist eine Kraftprobe, der die Regierung zögerlich begegnet. Als sie sich endlich dazu durchringt, den König zu bitten, den Ausnahmezustand zu verhängen und das Militär gegen die Faschisten einzusetzen, verweigert der König seine Unterschrift.
Warum?
Es ist wohl so gewesen, dass die Faschisten dem König zu verstehen gegeben haben, dass sie ihn gegen einen faschismusfreundlicheren Vertreter aus dem Hause Savoyen austauschen können.
In den folgenden Jahren hebelt Benito Mussolini das Parlament und die staatlichen Institutionen schrittweise aus. Politische Gegner werden verfolgt, Parteien verboten. Italien wird eine Diktatur. Der König beschäftigt sich vorzugsweise mit Schiffstaufen.
Viktor Emanuel III. Hat nicht nur Mussolini 1922 zum Ministerpräsidenten ernannt, sondern sich auch dann noch passiv verhalten, als die katholisch-liberalen Politiker bei ihm vorsprachen, um ihm detailliert zu berichten, was die Faschisten taten.
Politisch in Erscheinung tritt der König erst wieder als Italien an der Seite von Nazi-Deutschland, dabei ist den Zweiten Weltkrieg zu verlieren. Nach Beratungen mit abtrünnigen Faschisten und hohen Armeevertretern, die angesichts der aussichtslosen militärischen Lage Kapitulationsverhandlungen anstreben, setzt der König Mussolini als Regierungschef ab. Bald darauf flüchtet sich die königliche Familie vor der Rache Hitlers in die Arme der Alliierten. Nach Kriegsende bestehen die jedoch auf einem Volksreferendum über die Monarchie. Viktor Emanuel III. Dankt zugunsten seines Sohnes ab. Das hilft aber nichts. Die Italiener wählen die Republik.
Credo che si debba distinguere tra il giudizio degli storici e il giudizio.
Man muss unterscheiden zwischen dem Urteil der Leute von der Straße und dem Urteil der Historiker. Die Herrscher aus dem Haus Savoyen beschäftigen den Durchschnittsitaliener nur dann, wenn sie ins aktuelle Tagesgeschehen verwickelt sind.
Quando i Savoia vengono implicati in vicende contemporanee.
Und das sind die Nachkommen von Viktor Emanuel III. Ziemlich oft. Als das italienische Parlament 2002 das Rückkehrverbot für die männlichen Erben aus dem Haus Savoyen aufhebt, packen der Königsenkel und Urenkel schnurstracks die Koffer und kehren mit viel Getöse aus ihrem Exil in Genf nach Italien zurück. Als erstes schreiben sie der Regierung in Rom einen Brief, in dem sie vom italienischen Staat 260 Millionen Euro Entschädigung für die im Exil erlittenen moralischen Schäden verlangen und die Rückgabe einer Reihe von Schlössern, unter anderem den Quirinalspalast, wo heute der Staatspräsident residiert. Ganz schön unverfroren finden das die Bürgerinnen und Bürger.
Mit welcher Arroganz sie auftreten. Wirklich absurd, diese Forderungen. Sie benehmen sich unmöglich. Vater wie Sohn.
Die Erben des italienischen Königshauses sind keine Leisertreter. Sie wollen gehört werden und gesehen. Urenkel Emanuel Philiberts blaue Augen blicken mit Vergnügen von den Seiten der Klatschblätter. Und auch für Tanz- und Reality-Shows im Fernsehen ist er sich nicht zu schade. Einen echten Monarchisten kann das jedoch nicht erschüttern. Massimo Malucci ist Sekretär der Monarchischen Allianz in Italien.
Emanuel Philibert hat verstanden, dass man heute besser in eine Fernsehshow geht, als eine Parade abzuhalten, wenn man bekannt werden will.
Und das will er. Er will sogar ins italienische Parlament einziehen und hat zu diesem Zweck die Bewegung Werte und Zukunft gegründet. Zentrale Forderung im Wahlprogramm: mehr Unterstützung für die Familie. Vielleicht argwöhnen die Wähler, dass es Emanuel Philibert dabei vor allem um die eigene Familie geht? Die Partei kann bisher jedenfalls noch keine großen Erfolge an der Wahlurne verzeichnen. Emanuel Philiberts Vater hat keine politischen Ambitionen. Ihm scheint es allein um die Finanzen zu gehen. Da die Entschädigungsforderung über 260 Millionen Euro vom italienischen Parlament höflich ignoriert wurde, erschloss er anderweitige Geldquellen. Die Staatsanwaltschaft von Potenza ermittelte im Sommer 2006 gegen ihn wegen Korruption, Ausbeutung von Prostituierten und illegalen Glücksspiels. Er wurde vorübergehend festgenommen und dann unter Hausarrest gestellt.
Ich habe das Vertrauen in die monarchische Institution noch nicht verloren. Unsere Bewegung setzt sich auf politischem Wege für die Monarchie ein,
kommentiert Massimo Malucci von der Monarchischen Allianz die Skandale im Haus Savoyen.
Wir brauchen keine Monarchie mehr in Italien, vor allem keine Monarchen wie diese. Nein, danke.
Die Abneigung der Italienerinnen und Italiener den Savoyern gegenüber ist nicht zu leugnen. Massimo Malucci interpretiert sie nur etwas anders.
Die Verbindung zwischen dem Haus Savoyen und dem italienischen Volk muss erst wiederbelebt werden.
Er setzt seine Hoffnungen in Emanuel Philibert, den blauäugigen Prinzen.
Er scheint bei den jungen Leuten, also den jungen Frauen, gut anzukommen.
Das sehen diese jungen Italienerinnen anders.
Nein, er kommt überhaupt nicht gut an.
Obwohl er eine deutlich stattlichere Erscheinung ist als sein Urgroßvater Viktor Emanuel III., der war so schüchtern, dass er Frauen mied und Männer, die ihn wegen seiner geringen Körpergröße aufzogen, zum Duell forderte. Um trotz seines schmächtigen Körpers Statur zu zeigen, trug er am liebsten Uniform. Auch als er 1946 nach dem Volksentscheid gegen die Monarchie ins Exil nach Ägypten ging. Den Beginn der Republik hat Viktor Emanuel, der mit 78 Jahren in Alexandria starb, nicht mehr erlebt.
Im Zeitzeichen erinnerte Kirstin Hausen an den italienischen König Viktor Emanuel III., der am 11. November 1869 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller Michael Ende.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.